interessant zu hören von einigen Pfadfindern. Die können jetzt schon mal nach vorne kommen. Die wissen, glaube ich, Bescheid. Es wurde mit denen abgesprochen, welche das sein sollen. Ihr könnt euch hier hinsetzen. Vielleicht die Erwachsenen kennen bestimmt noch alle Dings da, ihr nicht, glaube ich. Und mich interessiert mal, wie ihr euch das Reich Gottes vorstellt.
Ganz ruhig, entspannt.
Ist das an?
Ganz ruhig, entspannt.
Ganz ruhig und entspannt.
Dass man sich nicht wehtun kann.
Ich stelle mir vor.
Dass man sich nicht wehtun kann.
Ich stelle mir vor, dass man fliegen kann.
Schön und bunt.
Ich weiß das noch gar nicht so, aber ich weiß, dass alle meine Freunde da sind.
Ich danke euch, ihr könnt euch schon wieder hinsetzen. Lasst das mal auf euch wirken. Wie man sich das Reich Gottes verschieden vorstellen kann. Ich weiß nicht, welche Bilder euch im Kopf rumgeschwirrt sind, wenn man über das Reich Gottes nachdenkt. Für mich ist es interessant, und deswegen werden wir heute mal keine Textpredigt haben, wo ich mich in einen Text vertiefe, sondern verschiedene Texte hören, weil der Text, Dein Reich komme, den wir als Jahreslosung haben, stammt aus dem Vaterunser. In der Bergpredigt kommt dieses Vaterunser vor und bringt Jesus uns nah, dass wir so beten sollen. Und diese Bitte wird ihr nicht erläutert. Sie steht da einfach nur. Sie wird einfach nur vorausgesetzt. Sie ist einfach wie ein Wunsch da drin im Gebet, dass wir mitbeten. Und wenn man es dann so mitbetet, sagt man damit ja eigentlich, ich möchte, dass es kommt. Also jeder, der diese Bitte ausspricht, sagt ja eigentlich, ich möchte, dass das Reich Gottes kommt. Ich brauche mal drei Pfadfinder, die ersten drei Texte für mich vorlesen. Weil das Reich Gottes, was ist das? Jetzt will ich mal die Kids ein paar Verse vorlesen lassen. Und die Jugendlichen. Singular. Wer fängt an?
Von da an begann Jesus zu predigen. Kehrt um zu Gott, denn jetzt beginnt seine neue Welt.
Sorgt euch vor allem um Gottes neue Welt und lebt nach seinem Willen, dann wird er euch mit allen anderen versorgen.
Jetzt ist die Zeit gekommen, in der Gottes neue Welt beginnt. Kehrt um zu Gott und glaubt an die rettende Botschaft.
Okay, danke, ihr könnt euch wieder hinsetzen. Ist interessant, die ersten Texte, die ich ausgesucht habe, und es gibt eine Fülle im Neuen Testament, die das Reich Gottes ansprechen, die sagen, dass das Reich schon da ist. Und im Vaterunser beten wir die Sehnsucht, Herr, dein Reich komme. Mit der Sehnsucht, dass es noch kommen soll. Und wer sich so ein bisschen geschichtlich einordnen kann, die Bergpredigt war ja ziemlich früh einer der ersten Predigten Jesu, wo er auch ganz viel über dieses Reich spricht. Fast alles, was in der Bergpredigt vorkommt, beschreibt dieses Reich. Und gerade haben wir gehört, das Reich, die Zeit ist erfüllt, das Reich ist gekommen. Markus 1, Vers 15. Also, es ist bereits da. Und er sagt, es hat sich in ihm, in Jesus erfüllt. Und trotzdem ist es noch nicht konkret. Es ist immer noch abstrakt. Wir wissen immer noch nicht, was es bedeutet, bis auf, hey, es ist schon längst da. Es ist schon längst da. Und dann gucken wir uns um und sagen, ja toll, wenn das das Reich Gottes ist, ich kann noch nicht fliegen. Es ist noch nicht alles gechillt. Schule ist auch mal stressig, was ihr gerade so gesagt habt. Es gibt da noch zwei Texte oder jetzt einen. Ich glaube, da brauche ich jetzt noch mal einen Pfadfinder. Markus 4, 30 bis 34. Wer hat den Text da? Und direkt danach. Ich möchte ganz bewusst ein paar Texte lesen, die uns ein bisschen durcheinander bringen sollen oder zum Nachdenken, mögen die Erwachsenen lieber, was es heißt, dein Reich komme.
Schließlich fragte Jesus, womit sollen wir die neue Welt Gottes noch vergleichen? Welches Bild könnte euch helfen, sie zu verstehen? Mit Gottes neuer Welt ist es wie mit einem Senfkorn, das auf ein Feld gesät wird. Es ist der kleinste Samen, den es gibt. Wenn er aber an den Boden gesät wird, wächst er schnell heran und wird größer als andere Sträucher. Er bekommt starke Zweige, in denen die Vögel sogar ihre Nester bauen können.
Jesus benutzte sehr oft Beispiele, damit die Menschen seine Botschaft besser verstehen konnten. Immer wieder gebrauchte er solche Gleichnisse. Wenn er aber später mit seinen Jüngern allein war, erklärte er ihnen die Bedeutung.
Danke sehr. Er vergleicht hier das Reich Gottes mit einem Senfkorn und sagt, es wächst, es wird immer größer. Für mich nimmt es dann plötzlich mehr Gestalt an, wenn ich begreife, okay, auch wenn ich jetzt noch nicht weiß, wie das ausgestaltet ist, wenn es schon da ist, aber noch nicht vollkommen da, noch nicht so, wie es sein soll, dann heißt es, das Reich Gottes bekommt immer mehr Raum. Ja, manche kennen das ja vom Spiel Risiko, Kontinente missionieren. Heißt es unter Christen, glaube ich, oder bekriegen. Man erweitert sein Territorium. Und die Frage ist, ey, könnte das was damit zu bedeuten haben, ja, ist Deutschland halt noch nicht eingenommen von dem Reich Gottes? Stellen wir uns das so vor, dass das Reich Gottes, und so haben sich das damals die Jünger Jesu vorgestellt und gehofft, wenn Jesus jetzt da ist, na dann wird er die römischen Herrscher rausschmeißen und er wird an die Macht treten. Eingenommen, Land erobert, das Reich ist da, sichtbar. Er ist der Herrscher, er ist König, er ist Kanzlerin Angela Merkel. Ist das so zu verstehen, dieses Gleichnis? Also die Bibel gibt uns, Jesus selbst will, dass wir verstehen, worum es bei diesem Reich Gottes geht. Und er gibt uns ja nicht einfach nur im Vaterunser die Bitte mit, dein Reich komme. Und wir stellen uns alle schöne Sachen vor, die vielleicht ganz weit, ich brauche gar nicht zwei, merke ich auch gerade, die vielleicht ganz weit in der Zukunft sind, sondern die jetzt schon da sind. Und jetzt möchte ich es ein bisschen konkreter machen. Der nächste Text aus Römer 14, Vers 17, kennst du auswendig?
Ja. Wo Gottes neue Welt entsteht, geht es nicht um Essen und Trinken. Es geht darum, dass wir gut und richtig miteinander umgehen und dass Gott uns durch den Heiligen Geist mit Frieden und Freude erfüllt.
Mensch, nicht schlecht. Das hast du jetzt echt in der kurzen Zeit auswendig gelernt?
Ja, ich habe die Bibel
gelernt. Ja, Leute. Aber was hat er gesagt? Ich wollte sagen, gelesen. Was hat er gesagt? In Gottes neuer Welt, in seinem Reich, geht es nicht um Essen und Trinken. Es geht um Friede, Freude und Gerechtigkeit. Ich weiß nicht, vielleicht hast du andere Wörter benutzt. Das waren die. Manche Übersetzungen haben das auch anders und ich war ein bisschen baff, dass ich nicht wusste, ob du Gerechtigkeit benutzt hattest. Diese drei, Friede, Freude, Gerechtigkeit. Interessant ist der Kontext, wo dieser Vers steht. Er sagt ja, es geht nicht um Essen und Trinken. Um was geht es in Gottes Reich? Und er meint dort, hey, da streiten sich welche ums Essen und ums Trinken. Götzenopferfleisch, was weiß ich, was es sein soll. Und er sagt, die Menschen, die zu Gottes Reich gehören, die streiten sich nicht darüber. Und er spricht vom Starken und vom Schwachen im Glauben, dass es Leute gibt, die machen Sachen, obwohl das Apostelkonzil beschlossen hat, das macht man nicht. Götzenopferfleisch, also die Generalkonferenz hat beschlossen, das Götzenopferfleisch isst man nicht. Das war damals das Apostelkonzil. Und dann sagt er, nee, komm, wenn du stark im Glauben bist, machst du es trotzdem, egal was die da beschlossen haben. Dann frage ich mich, hallo, was ist denn hier los? Jesus, da gibt es Beschlüsse und er setzt sich darüber hinweg und sagt dann, ey, das hat gar nichts damit zu tun, ob ihr jetzt richtig glaubt oder nicht. Stark und schwach, sondern ihr glaubt beide. Er stellt den Glauben nicht in Frage. In Gottes neuer Welt habt ihr trotzdem, sagt er, Frieden. Ihr bekriegt euch deswegen nicht. Ihr habt trotzdem Freude miteinander und nicht so eine gespielte, ja, ich hab dich gern und nachher lässt er dich gleich. Guck mal, der hat da gerade nicht Apfelschorle getrunken, sondern Wein. Das beschreibt er da auch. Der hat da Wein getrunken. Und da steht wirklich nicht Traubensaft. Und da steht nicht, der hat Wein gesoffen. Na, das wird dann ja später auch wieder, saufen ist dann wieder schlecht plötzlich, ja, weil er sich betrinkt und nicht mehr weiß, was er macht. Also die älteren Jugendlichen hier so, wenn sie auf die Reeperbahn oder sowas gehen, da gibt es ganz viele dieser Fälle, wo man sich so denkt, Mann, wenn das Gehirn noch funktionieren würde, hättest du am nächsten Morgen nicht so viel Schmerzen. Darum geht's. Ist eine Gemeinde, die Stress miteinander hat. Und Jesus sagt, in meinem Reich habt ihr Frieden miteinander. Die Sachen, die ihr unterschiedlich auslebt, und er macht es nicht konkret, wie du deinen Glauben auslebst, das kann unterschiedlich sein. Und das können manche nicht aushalten, weil sie wollen es gleich haben. Und Jesus beschreibt dieses Reich und sagt, was nützt euch das alles, selbst wenn ihr euch geeinigt hättet, wenn ihr da hingekommen wärt, indem ihr euch gestritten oder Krieg gemacht hättet dadurch. Was nützt euch das? Mein Reich beginnt mit Frieden und Freude und Gerechtigkeit. Und wenn wir uns ja jetzt alle an die Nase packen, wissen wir, oh, das kriegen wir gar nicht alle hin. Das ist ja eine Vorstellung von Gemeinde, die schön ist. Wenn ihr das Gemeindeprofil von uns anschaut, da seht ihr diese Werte, die wir haben. Wertschätzung, Freiheit, Vielfalt. Wir sagen, wir möchten das. Und dann erinnere ich mich, es ist ja, das Reich Gottes ist wie so ein Senfkorn. Wir wünschen uns das, es ist schon da, es klappt. Aber es ist noch nicht perfekt, es ist noch nicht groß, es klappt nicht immer. Aber wir können nicht sagen, ja, das kommt dann, dieses Verständnis, wenn Jesus dann wiederkommt und der zeigt uns dann, was richtig und was falsch ist. Nein, das Reich Gottes kennzeichnet sich nicht dadurch, was richtig und was falsch ist. Es kennzeichnet sich dadurch, wie wir miteinander umgehen. Und das wird sogar noch konkreter. Lasst uns mal jetzt einen Schritt zurückgehen. Und zwar das Vaterunser, das steht ja in Matthäus 6, Vers 10. Und kurz davor predigt Jesus auf der Bergpredigt folgende Worte. In Matthäus 5, 43 bis 48. Kannst du es auswendig?
Es heißt bei euch, liebt eure Freunde und hasst eure Feinde. Ich sage aber, liebt eure Feinde und betet für alle die, die euch verfolgen. So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne für Böse wie für Gute scheinen. Und er lässt es regnen für Fromme und Gottlose. Wollt ihr etwa noch dafür belohnt werden, dass ihr die Menschen liebt, die euch auch lieben? Das tun sogar die Zolleinnehmer, die sonst nur auf ihren Vorteil aus sind. Wenn ihr nur euren Freunden liebevoll begegnet, ist das etwas Besonderes. Das tun auch die, die von Gott nichts wissen. Ihr aber sollt so vollkommen sein wie euer Vater im Himmel.
Danke dir. Ihr sollt so vollkommen sein wie euer Vater im Himmel. Und in was? Im Richtigtun? Im Verständnis des Gesetzes richtig auszuleben? Also Jesus ist nicht gekommen, um das Gesetz aufzuheben, mal ganz beiseite, aber er sagt hier Folgendes. Das Wichtigste, und das wird immer wieder betont, wodurch sich das Reich Gottes zeigt, wofür Jesus gekommen ist, ist, wenn wir nicht begriffen haben, was Liebe bedeutet, dann haben wir nicht begriffen, was das Reich Gottes ist. Das Reich Gottes ist diese Liebe, die wir vielleicht sagen, ganz bewusst, so perfekt kriegen wir das nicht hin. Und er lässt uns deswegen nicht das als Entschuldigung sagt, naja, weil du es nicht perfekt hinkriegst zu lieben, dann lass es mal bleiben. Sondern er überspitzt es und sagt, hey, die ganze Welt liebt ihre Freunde. Das kriegen die Zöllner hin, die Börsenmakler, das kriegt jeder hin, die Freunde zu lieben. Aber die Feinde zu lieben, nicht. Und das ist das Kennzeichen seines Reiches, sagt er. Vielleicht erinnert ihr euch an die Worte, er hat die Welt schon geliebt, als wir noch Feinde mit ihm waren. Gott hat die Welt bereits geliebt, als wir noch Feinde mit ihm waren. Gott stellt an seine Liebe keine Bedingung. Er sagt nicht, du musst erst anders sein, damit ich dich liebe. Er sagt, ich liebe dich. Natürlich möchte er uns auch verändern, aber er liebt uns. Er liebt uns. Ohne Bedingung. Das Volk Israel hat er befreit. Ohne Bedingung. Und danach kamen plötzlich die 10 Gebote und er hat ihnen zur Verfügung gestellt, wollt ihr mein Volk sein? Soll ich euer Gott sein? Freiwillig. Und übrigens hat er noch mehr befreit als das Volk Israel. Wenn ihr in den Text schaut, da haben sich manche angeschlossen und sind auch frei geworden. Liebe und Freiheit gehören hier zusammen. Und hier steht sogar Freude und Gerechtigkeit. Und das ist die Spannung, in der wir vielleicht heute auch leben. Liebet eure Feinde. Jetzt bei der Allianz Gebetswoche am Mittwoch war ich in St. Johannes und dort hat einer der Pastoren gebetet, ungefähr, Herr, wir bitten dich nicht nur für die Flüchtlinge, die hier Frieden und Freiheit suchen, sondern auch für die, die den Krieg mit in unser Land gebracht haben und Unfrieden mit hineinbringen. Er hat für sie gebetet. Er hat nicht alles schön gemalt. Es geht nicht darum, dass Liebe nicht bedeutet, dass plötzlich das staatliche Gesetz außer Kraft gesetzt ist. Es bedeutet auch nicht, dass es hier in der Gemeinde bedeutet, naja, wenn du die ganze Zeit einstecken musst, musst du dir alles gefallen lassen. Aber es heißt, und das ist für mich schon fast eine Riesenherausforderung, ich hoffe für euch auch, wenn jemand von euch sagt, er kriegt das locker hin, dann kommt er nachher zu mir und erzählt mir, wie er das macht, okay? Also für mich ist es eine Riesenherausforderung, trotzdem zu lieben. Also obwohl ich verletzt werde, obwohl mir dieses oder jenes passiert, trotzdem weiter zu lieben. Ist nicht daran zu knüpfen, was mir passiert ist. Nicht daran zu knüpfen, ob ich jemanden sympathischer finde oder jemanden unsympathischer. Und dann können wir natürlich alle sagen, ja, das ist unmöglich, das kann Jesus, wir aber nicht. Und er sagt, hey, in meinem Reich liebt ihr eure Feinde. Wow. Ihr liebt eure Feinde. Das heißt, Gott liebt euch bereits, wenn ihr nicht an ihn glaubt. Er liebt euch, wenn ihr glaubt, dass Gott nicht existiert, dass Jesus Humbug ist. Wenn ihr sogar über ihn flucht, weil ihr sagt, das ganze Leid kommt von ihm. Du bist schuld, dass das und das passiert ist. Der hört nicht auf, euch zu lieben. Und er erwartet quasi von seiner Gemeinde, von seinen Leuten, sagt er, hört nicht auf, die Menschen zu lieben, selbst wenn sie andere Werte haben. Selbst wenn sie andere Vorstellungen haben. Selbst wenn sie gegen euch sind. Hört nicht auf, sie zu lieben. Hört nicht auf, sie zu lieben. Und ihr wisst selbst, dass Liebe nicht bedeutet, dass man alles gut findet. Ich liebe ja nicht einen Menschen nur aufgrund der Sachen, die die Person macht oder hat. Na, sowas gibt's auch, ja. Also manche Leute verlieben sich auch ganz schnell, wenn das Geld auf dem Konto sehr hoch ist. Oder das Auto besonders schön oder das Haus besonders groß. Da gibt's ganz viele Geschichten, dass da auch eine Art von Liebe existieren kann, wo man nicht weiß, wo ist denn der Stein hingefallen. Aber das meine ich nicht. Die Bibel spricht hier von einer ganz bestimmten Liebe. Wenn wir die Sehnsucht haben bei der Bitte, dein Reich komme, erbitten wir eine Form der Liebe, zu der man sich nur entscheiden kann. Die Agape-Liebe. Die Eros-Liebe, die auch existiert, die kommt zwischen zwei Partnern, da hat man Gefühle, Sympathien, Sex, da ist die Eros-Liebe angesiegelt in der Bibel. Dann gibt es die Philos-Liebe. Philos ist die freundschaftliche Liebe, die sehr eng verbunden ist, wo man sich sympathisch ist, wo man auf einer Wellenlinie ist und man wird nicht mit jedem aus der Gemeinde bester Freund. Unmöglich. Und das wird auch gar nicht erwartet, dass du mit deinen Feinden Best Friends wirst. Aber was Jesus hier erwartet, ist Agape-Liebe. Dass du, obwohl Menschen andere Werte haben, anders denken, ihnen Respekt zollst. Sie nicht mobbst, sondern ihnen mit Ehrfurcht ist das falsche Wort, Respekt ist so das Wort, das ich kenne, dann Höflichkeit, also nicht nur Höflichkeit, auch wirklich Zugewandtheit, Aufrichtigkeit. Ich habe keinen Grund, dich anders zu behandeln, nur weil ich einen Frosch im Hals habe und du mir quer sitzt. Ein Frosch im Hals sagt man eigentlich, wenn man nicht reden kann, aber ihr kennt das vielleicht, wenn dir jemand quer sitzt, dann behandelst du vielleicht andere anders. Du wirst schneller pumpiger bei bestimmten Leuten, vielleicht schneller unhöflicher, verlierst schneller die Geduld, nimmst dir das Recht raus sogar, die Person runterzumachen. Oder zumindest schlecht über sie zu reden. Und hier sagt Jesus, in meinem Reich passiert das nicht. In meinem Reich gibt es das nicht. In meinem Reich liebt man sogar seine Feinde. Liebe Gemeinde, wenn ihr das Vaterunser betet, dein Reich komme, wünschen wir uns das wirklich, dass das passiert, dass Menschen sich versöhnen, dass Mauern überwunden werden, dass man Feinde liebt, obwohl sie ganz andere Meinungen haben? Also versuchen wir, dieses Reich nur in der Zukunft zu haben? Oder haben wir dieses Bewusstsein, dass das jetzt schon Wirklichkeit werden kann? Und dass das nichts damit zu tun hat, dass es irgendwo Wirklichkeit wird, von außen kommt und ich mir das wie im Film anschauen kann, das muss gemacht werden von außen, sondern dass hier steht, dieses Reich Gottes wächst, indem es in dir wächst. Indem du es lebst. Friede, Freude und Gerechtigkeit. So ist das Reich Gottes. Leben pur. Fröhlich. Es ist nicht trist und öde, sondern die Fröhlichkeit, die man hat. Und ihr habt gesungen, du bist Gott. Man stellt sich Gott vor und man stellt sich vor, wie er ist. Jemand, der dich liebt, bevor du irgendwas machen konntest, um geliebt zu werden. Drücke ich mal so aus. Er liebt dich, ohne dass du etwas machst. Nicht, weil du etwas machst, sondern einfach, weil du da bist. Und dann betet man diesen Gott an und wünscht sich, dass er da ist. Und er sagt, hey, das Reich baut ihr mit mir. Steckt die Leute mit eurer Freude an. Seid gerecht, liebt euch. Und das verändert diese Welt. Das lässt das Reich Gottes wachsen. Und perfekt ist es noch nicht. Und deswegen haben wir diese Bitte noch im Vater Unser und wir beten, dein Reich komme. Weil wir es wünschen, dass es vollkommen wird. Bei uns, in unserem Leben, in der Welt. Und das Perfekte eines Tages. Und er sagt aber, hey, deswegen müsst ihr nicht darauf einfach nur warten, sondern fangt an, es zu leben. Und ich weiß, dass Pfadfinder sich das als Motto gemacht haben. Ja, die sagen, wir packen es an. Wir haben sowas wie Ehre. Wir haben Prinzipien. Wir wollen das leben, was wir sagen. Und das sagt eine Gemeinde eigentlich auch. Und deswegen wünsche ich mir für 2016 nicht nur, dass wir dieses Jahr dieses Motto haben, sondern dass wir das Verständnis haben, wenn wir Reich Gottes bauen wollen, erleben wir das untereinander? Wie wir miteinander umgehen? Erleben das Gäste, die hier hinkommen, dass sie angenommen sind? Selbst wenn sie eine komische, das klingt jetzt, als wenn wir keine komischen Ideen hätten oder Meinungen oder Positionen, aber wenn sie andere Positionen haben. Und wenn wir manchmal ein bisschen komisch sind. Lasst uns an dieser Gemeinde bauen. Ich bitte euch, zum Gebet aufzustehen. Gott, in der Bergpredigt lehrst du uns das Beten in deinem Vater unser. Und es ist eine Anrede, unser Vater. Du bist unser Daddy, unser Papa. Und wir wünschen uns so sehr, dass dieses Reich mehr und mehr Raum in uns einnimmt und in dieser Welt. Und natürlich wünschen wir uns auch, dich wieder von Angesicht zu sehen. Dass es wirklich vollkommen hereinbricht in diese Welt. Und darum bitten wir dich, dein Reich komme. Lass es uns jetzt schon leben. In deinem Namen. Amen.